Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe in den letzten Predigten so einiges gesagt über Gottes Gesetz und über Gottes Gnade. Ich habe klargestellt, dass gewisse Stellen keineswegs sagen, dass man heute das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten habe. Ich habe mich mit Stellen befasst, die von dem Ende des Gesetzes sprachen oder davon, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade, und habe klargestellt, was das bedeutet, habe aber auch gezeigt, dass der Mensch von sich aus das Gesetz Gottes nicht halten kann. Und wenn Gottes Heiliger Geist in einem wohnt, dann ist es eigentlich Jesus Christus, dann ist es eigentlich Gott der Vater, die das Gesetz durch uns halten. Aber wir müssen willige Werkzeuge sein. Nun, ich möchte mich heute mit einem weiteren interessanten Konzept befassen. Einem Konzept, das immer und immer wieder im traditionellen Christentum hervorgeholt wird, um angeblich beweisen zu wollen, dass das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten ist, jedenfalls nicht mehr dem Buchstaben nach. Und das ist die Idee, dass Gott sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben hat, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Und wenn Gottes Geist in unseren Herzen geschrieben ist, dann werden wir ganz automatisch das Richtige tun. Und dann brauchen wir keine Vorschriften mehr, keine schriftlichen Aufführungen mehr, die uns sagen, wie wir leben sollen. Nun ist das damit gemeint. Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, dann müssen Sie bereits bei dem, was ich Ihnen jetzt hier vorgetragen habe, was also die Idee des traditionellen Christentums ist, Widersprüchlichkeiten bemerkt haben. Dann müssen Sie bereits bemerkt haben, wie diese Dinge so gar nicht zusammenpassen können. Denn schauen Sie, wenn Gott das Gesetz in unser Herz geschrieben hat, was hat er dann in unser Herz geschrieben? Das Gesetz. Was ist das Gesetz? Nun, das Gesetz wird klar und deutlich identifiziert durch schriftliche Vorschriften. Also er hat dann schriftliche Vorschriften in unser Herz geschrieben. Schauen Sie, Gebote, Vorschriften, Satzungen, Rechtsvorschriften, die definieren ja das Gesetz Gottes. Und wenn das Gesetz in unserem Herzen ist, wie wir Ihnen heute zeigen werden, dann bedeutet dies, dass sie sich mit dem Gesetz Gottes identifizieren. Dann bedeutet dies, dass das Gesetz Teil ihres Charakters geworden ist, das ihnen zeigt, wie sie zu leben haben. Die Idee, dass weil das Gesetz in unser Herz geschrieben ist, wir deshalb keine schriftlichen Vorschriften mehr bräuchten, wir den Buchstaben des Gesetzes total ignorieren könnten, ist in keiner Weise richtig. Nun, es gibt da schon gewisse Dinge, die man beachten muss, auf die ich zu sprechen kommen werde, aber diese allgemeine Idee ist in keinster Weise richtig. Schauen Sie, das Gesetz Gottes, und ich spreche von dem geistlichen Gesetz, identifiziert Sie als einen Christen, wenn Sie es halten. Und es identifiziert Sie als jemanden, der kein Christ ist, wenn Sie es nicht halten. Schauen wir uns einmal kurz einige Stellen an, die uns etwas sagen über das, was Gott in unsere Herzen geschrieben hat. Und zwar interessanterweise finden wir diese Stellen bereits schon im Alten Testament. In 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 6 bis 7, und ich lese hier zunächst einmal aus der Elberfelder Bibel vor. 5. Mose 6, angefangen in Vers 6 und 7. Da heißt es hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und was ist die Konsequenz? Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf deinem Wege gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also das ist die Konsequenz. Man wird dadurch mit den Worten, die Gott einem gebietet und die in unserem Herzen sind, in gewisser Weise dann auch so leben und dies deutlich machen, auch den Kindern gegenüber. In der Menge Bibel wird es sogar noch etwas schöner übersetzt. In 5. Mose 6, die Verse 6 bis 7 wiederum. So mögen denn diese Worte, die ich dir heute gebiete, dir am Herzen liegen oder ins Herz geschrieben sein. Und du sollst deinen Kindern einschärfen und von ihnen reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf der Wanderung bist, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Schauen Sie, die Worte, die Gott uns gebietet, die sollen in unser Herz geschrieben sein. Die sind nach wie vor existent, aber die sind jetzt in unserem Herzen geschrieben. Und so gibt es viele Stellen, die dieses Konzept deutlich machen. Dieses Konzept, das im krassesten Widerspruch steht mit dem, was uns viele traditionelle Christen sagen wollen. In Sprüche, ich lese jetzt aus der revidierten Lutherbibel, Sprüche Kapitel 3 und in Vers 3. Da lesen wir, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen, hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie, also diese Gebote, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Die Gebote sollen auf die Tafel unseres Herzens geschrieben sein. Auch in Sprüche Kapitel 6 und in Vers 21. Sprüche 6 und Vers 21. Es geht auch wiederum hier um Gebote. Binde sie dir aufs Herz alle Zeit und hänge sie um deinen Hals. Binde sie, diese Gebote, aufs Herz, auf dein Herz, alle Zeit. Nun, um was für Gebote geht es hier? Wenn Sie hier den Zusammenhang lesen, dann wird es sehr deutlich, welche Gebote hier in diesem Falle angesprochen sind. Zunächst einmal in Vers 20, da heißt es, Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters, lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Vers 22, sie sollen dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewahren, wenn du dich legst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst, denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens, auf das du bewahrt werdest vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Und dann weiter in Vers 27, kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt würden? So geht es dem, der zu seines Nächsten Frau geht. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Das Gebot, um das hier geht, ist das Gebot gegen Ehebruch. Und dieses Gebot soll in unserem Herzen sein, sodass wir keinen Ehebruch begehen, dass wir uns davor bewahren, diese Gebote Ehebruch zu begehen. Schauen Sie, wie das alles zusammenpasst. Diese Gebote, die Gott uns gegeben hat, die sollen nicht nur auf äußeren Tafeln geschrieben stehen, sondern sie sollen auf den Tafeln unseres Herzens geschrieben stehen, sodass sie uns davor bewahren, diese Gebote zu brechen. Aber wenn es keine schriftlichen Gebote mehr gäbe, dann gäbe das auch gar keinen Sinn. In Römer Kapitel 5, da wird etwas sehr Deutliches gesagt. Römer Kapitel 5, und Vers 5. Da heißt es, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Man könnte sagen, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen geschrieben. Und sie ist in unsere Herzen geschrieben durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Die Liebe Gottes. Nun, was ist die Liebe Gottes? Gibt es eine Definition in der Bibel, die uns zeigt, was die Liebe Gottes ist, was ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist? 1. Johannes, Kapitel 5 und Vers 3, wiederum aus der Elberfelder Bibel zitiert, da wird uns eine Definition gegeben von der Liebe Gottes. Viele sprechen von Liebe, und haben so eine nebulöse Vorstellung, wie auch die, die sagen, dass irgendwas in unser Herz geschrieben ist, so eine nebulöse Vorstellung haben von irgendeiner undefinierbaren Gesetzmäßigkeit, was immer das sein mag. Nein, die Bibel zeigt uns sehr deutlich, was die Liebe Gottes ist. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 1. Johannes Kapitel 5 und lesen wir Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. In der Tat sind sie es nicht, wenn sie in unsere Herzen geschrieben sind, weil sie dann nämlich Teil unserer selbst geworden sind. Aber das ist die Liebe Gottes. Schauen Sie, die Liebe Gottes, die ausgegossen wurde in unser Herz durch den Heiligen Geist, ist definiert als das Halten der Gebote. Hört sich nicht so an, als ob die irgendwo keine Bedeutung mehr haben oder irgendwo zu einer nebulösen, allgemeinen, undefinierbaren Masse geworden sind. In Hebräer Kapitel 8 wird uns etwas gesagt über den neuen Bund. Nun, viele haben von dem neuen Bund gehört. Viele meinen sogar, dass wir bereits schon im neuen Bund stehen. Das ist so nicht unbedingt richtig. Wir leben heute bereits schon, wenn wir gezeugte, durch den Geist Gottes gezeugte Kinder Gottes sind, unter den Bedingungen des neuen Bundes. Aber dieser neue Bund, der wird auch sehr eingehend beschrieben. Und die Bedingungen, die wir erfüllen müssen unter dem neuen Bund, werden eingehend beschrieben. Und in Hebräer Kapitel 8 und Vers 10, da wird gesagt, dass Gott letztendlich dann den neuen Bund mit allen Menschen schließen wird, die willens sind, ihn mit Gott zu schließen. Aber hier wird gesagt, denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Und schauen Sie, das ist der neue Bund. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Nun, wir sind heute bereits schon das Israel Gottes. Also diese Stelle gilt ganz eindeutig für uns. Sie können das in Galater Kapitel 6 und Vers 16 nachlesen. Wir leben also unter den Bedingungen des neuen Bundes als geistliche Israeliten. Was bedeutet? Was bedeutet? Dass Gott sein Gesetz in unser Herz geschrieben hat. Es geht um das geistliche Gesetz Gottes. Auch das hatte ich mehrfach betont. Auch da können Sie noch einmal Römer Kapitel 7 und Vers 14 nachlesen. Da wird gesagt, dass das Gesetz geistlich ist. Wir aber sind fleischlich und die Sünde verkauft. Das Gesetz ist geistlich. Es geht um das geistliche Gesetz der 10 Gebote und der Rechtsvorschriften und der Satzungen, die die Gebote näher definieren. Nun, wir werden noch sehen, was damit gemeint ist, wenn es heißt, das Gesetz ist geistlich. Und der Heilige Geist gibt uns die Liebe Gottes, die in unser Herz gegeben worden ist. Und die Liebe Gottes ist das Halten der Gebote. In Hebräer Kapitel 8 und Vers 6, da wird Folgendes gesagt. Hebräer 8 und Vers 6. Nun aber hat er, Jesus Christus, ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Das ist ein sehr interessantes Wort. Gegründet. Der neue Bund ist auf besseren Verheißungen gegründet. Nun, diese besseren Verheißungen, zunächst einmal, beziehen sich zum Beispiel auf die Gabe des Heiligen Geistes. Schauen Sie, unter dem alten Bund war der Heilige Geist nie den Israeliten angeboten worden. Die meisten der Israeliten hatten den Heiligen Geist nicht. Nun, einige, die bereits damals schon unter den Bedingungen des neuen Bundes lebten, wie zum Beispiel Mose und andere, die hatten natürlich den Heiligen Geist in sich. Aber der neue Bund beinhaltet bessere Versprechen, bessere Verheißungen, wie zum Beispiel die Verheißung des Heiligen Geistes. Natürlich auch die Verheißung des ewigen Lebens. Schauen Sie, unter dem alten Bund gab es das auch nicht. Das waren alles physische Dinge im Großen und Ganzen, die da versprochen worden sind. Land, Reichtum, Wohlstand, aber nicht ewiges Leben, nicht der Heilige Geist. Und natürlich ist der neue Bund auf besseren Versprechungen und Verheißungen gegründet, weil er letztendlich uns die Gewähr gibt, dass wir im Reich Gottes sein können. Nicht nur ewiges Leben haben können, sondern sogar Teil sein können als wiedergeborene Mitglieder der Gottfamilie. Das sind die besseren Versprechungen. Es gibt noch viele mehr. Aber mir geht es jetzt darum, Ihnen zu zeigen, was es bedeutet, wenn es heißt, dass der neue Bund auf besseren Versprechungen gegründet ist. Schauen Sie, das Wort gegründet, ich gebe es zu, ist im Deutschen sehr schwer übersetzbar, wie es im Griechischen benutzt wird. Die Lutherbibel schreibt gegründet, die Menge-Bibel schreibt festgesetzt. Also der neue Bund ist auf besseren Versprechungen festgesetzt. Was ist damit gemeint? Nun, das Wort für gegründet oder für festgesetzt ist im Griechischen nomotheteo. N-O-M-O-T-H-E-T-E-O. Und darin befindet sich das Wort nomos. N-O-M-O-S. Und das bedeutet Gesetz. So. Hier steht irgendetwas vom Gesetz drin. Das kann aus diesen deutschen Übersetzungen nicht so entnommen werden. Ist auch schwer zu artikulieren. Aber schauen wir uns einmal an in anderen Stellen, wie dieses Wort nomotheteo übersetzt wird. Zum Beispiel in Hebräer Kapitel 7 und in Vers 11. Hebräer 7 und Vers 11. Da lesen wir, wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen. Es geht hier natürlich um das Priestertum von Jesus Christus, dem wir heute untertan sind, sein müssen. Aber es heißt hier, unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Und hier ging es um das Gesetz für die Priester. Aber hier, das ist das Wort nomotheteo, Gesetz empfangen. Das gleiche Wort. Wir finden auch eine Stelle in Jakobus Kapitel 4 und Vers 12, wo dieses gleiche Wort ebenfalls benutzt wird. Und schauen Sie sich mit mir an, wie das hier übersetzt ist, Jakobus Kapitel 4 und in Vers 12. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Und jetzt Vers 12, worauf es mir ankommt. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Gesetzgeber. Das gleiche Wort. Nomotheteo. Wird hier als Gesetzgeber übersetzt. Und dann noch eine dritte Stelle. In Römer Kapitel 9 und Vers 4. Die ist nicht so ganz klar übersetzt hier in der revidierten Lutherbibel. Sie gibt zwar auch schon den Sinngehalt wieder. Römer 9 und Vers 4, wo es hier gesagt wird, die Israeliten sind die, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Nun, wo es heißt, und das Gesetz, da ist eine bessere Übersetzung in der Mengebibel zu finden, da wird es Gesetzgebung wiedergegeben. Also das gleiche Wort hier im Griechischen, nomotheteo. Was bedeutet dies? Wenn es heißt, dass der neue Bund auf besseren Versprechungen festgesetzt ist, gegründet ist, aber das Wort Gesetz kommt da nicht so zum Ausdruck. Das sollte aber drinstehen. Mit anderen Worten, es ist auf dem Gesetz gegründet, sollte es heißen. Es ist auf dem Gesetz festgesetzt. Das Gesetz besteht nach wie vor auch im neuen Bund. Es ist nicht so, dass im neuen Bund auf einmal alle jetzt anfangen können, so zu leben, wie sie wollen, weil das Gesetz nicht mehr existiert. Nein, der neue Bund fußt auf dem Gesetz Gottes. Aber er ist auf bessere Versprechungen gegründet. Aber das Gesetz ist nach wie vor in Existenz, ist in keinster Weise abgeschafft worden. Nun, gewisse rituale Vorschriften, die nur zeitweilig waren, die sind natürlich abgeschafft. Das Opfergesetz ist nach wie vor nicht mehr gültig. Einige meinen, das sei noch gültig. Einige weisen darauf hin, dass die Juden in der Endzeit noch einmal beginnen werden, Opfer zu erbringen. Das bedeutet aber nicht, dass das Opfergesetz für uns heute gültig wäre. Das ist lediglich eine Prophezeiung. Die Juden leben ja nicht nach den Bedingungen des Neuen Testamentes, ohnehin. Da muss man auch sehr aufpassen, nebenbei gesagt, wenn es um messianische Christen geht, die auch noch viele Dinge aus dem Alten Testament, rituale Dinge, lehren und leben, die aber abgeschafft sind. Die hat Christus erfüllt durch seinen Opfertod. Die sind heute nicht mehr gültig für uns. Es geht um ein geistliches Gesetz, das aber Vorschriften hat, geistliche Vorschriften, die aber in der Bibel niedergelegt sind. Aber es geht nicht um Rituale. Es geht nicht um Beschneidung. Es geht nicht um Opfergesetze, um Waschungen. Die sind nach wie vor, wenn ich sage nach wie vor, bedeutet dies, das habe ich immer schon gesagt und sage es jetzt auch wieder, nicht mehr gültig. Die sind nicht mehr gültig, wie ich es nach wie vor gesagt habe. Aber schauen wir uns 2. Korinther Kapitel 3 an. Einige, die wollen da jetzt ein bisschen argumentieren und sagen, nein, die muss man doch noch halten und so weiter und so fort und verstehe nicht den geistlichen Gehalt des Gesetzes. Und dass diese ritualen Vorschriften lediglich zeitweilig waren, auf Christus hindeuteten, seine Erfüllung und ihre Erfüllung gefunden haben im Tode Jesu Christi. 2. Korinther 3, die Verse 3 bis 6. 2. Korinther 3, die Verse 3 bis 6. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Dass wir in der Lage sind, das Gesetz Gottes zu halten, ist von Gott, aufgrund seiner Gnade, der uns auch tüchtig gemacht hat. Er hat uns tüchtig gemacht, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Was ist damit gemeint? Schauen Sie, der Buchstabe tötet natürlich. Wenn man das Gesetz übertritt, dann muss man die Strafe für die Übertretung des Gesetzes bezahlen, die natürlich als Sünde definiert ist. Unter dem alten Bund gab es da eigentlich keine Möglichkeit, davon wegzukommen. Das konnte nur durch den Opfertod Jesu Christi geschehen, mit anderen Worten, als Teil des neuen Bundes. Nun, was bedeutet es, wenn es heißt, dass das Gesetz, schauen Sie, es ist das Gesetz, auf die Tafeln unseres Herzens geschrieben ist? Das hatten wir damals schon und eben schon in den Sprüchen gelesen, aber dass wir nicht mehr nach dem Buchstaben leben, sondern nach dem Geist. Was ist damit gemeint? Zunächst einmal, was wird hier angesprochen in dieser Stelle? Es geht um die Tatsache, dass das Gesetz, also hier in der Tat die 10 Gebote, die ja ursprünglich auf den steinernen Tafeln geschrieben worden sind, dem alten Israel auf diese Weise gegeben worden sind, dass die heute auf die fleischernen Tafeln unseres Herzens geschrieben sind. Im alten Testament, da gab es diese 10 Gebote natürlich auch schon, die waren äußerlich, aber die wurden niemals Teil des Charakters. Sie wurden niemals Teil der Person. Die Menschen damals haben sich mit denen nicht identifiziert. Die waren nicht in ihrem Herzen. Sie sollen heute in unserem Herzen sein. Sie sollen heute in unsere Herzen geschrieben sein. Was sollen unsere Herzen geschrieben sein? Die 10 Gebote, um die es hier geht. Die existieren nach wie vor. Und ich meine alle. Ich meine alle. Auch das 4. Gebot. Das Gebot der Sabbatheiligung, der Sabbathaltung. Und in der Bibel wird klar und deutlich gemacht, dass der Sabbat sich nicht nur auf den wöchentlichen Tag bezieht, von Freitag, Sonnenuntergang, bis Samstag, Sonnenuntergang, denn so definiert die Bibel einen Tag, sondern es geht auch um die geistlichen oder vielmehr die jährlichen Sabbate, die jährlichen Festtage. Die werden nämlich auch Sabbate genannt. Es gibt da 7 an der Zahl. Und die müssen auch gehalten werden. Die sind Teil der Rechtsvorschriften und der Satzungen, die die 10 Gebote näher definieren. Sie können nicht das eine tun und das andere lassen. Wir haben nebenbei, wie gesagt, Broschüren über dieses Thema veröffentlicht, über den wöchentlichen Sabbat und die heiligen jährlichen Festtage Gottes. Die sollten Sie auf jeden Fall lesen. Denn diese Broschüren werden Ihnen zeigen, dass Sie als Christ die Verpflichtung haben, den Sabbat und die heiligen Festtage zu halten. Kommen Sie nicht umrum, wenn Sie ein Christ sein wollen. Auch schon ein angehender Christ, der jemand ist, der sich vielleicht auf die Taufe hin zubereitet und vorbereitet und darauf hinarbeitet, dann ist der Heilige Geist bereits mit Ihnen, noch nicht in Ihnen, aber mit Ihnen. Aber Gott gibt den Heiligen Geist ja nur dann, wenn Sie zunächst einmal ihm gehorcht haben. Und der Sabbat und die heiligen Festtage sind absolute Testgebote, die einem, oder vielmehr auch Gott, zeigen, ob man wirklich ernstlich bei der Sache ist oder nicht. Das ist ein Test für Sie. Sind Sie willens, den Sabbat zu halten? Sind Sie willens, die heiligen Festtage zu halten? Wenn Sie Gott zeigen, dass Sie nicht willens sind, dies zu tun, dann müssen Sie erst gar nicht an die Taufe denken. Denn Gott wird Ihnen dann den Heiligen Geist nicht geben. Das ist eine Voraussetzung. Ein Testgebot. Testgebote. Es gibt auch andere Testgebote. Für einige ist vielleicht ein Testgebot darin bestehend, aufzuhören, Ehebruch zu begehen. Oder, sagen wir mal, aufzuhören zu lügen, aufzuhören zu stehlen. Nur das heißt nicht, dass jeder das vollkommen praktizieren kann, bevor er getauft wird und selbst dann noch nicht. Aber der Wille muss da sein. Der Wille muss da sein. Was geschieht, wenn Gott sein Gesetz in unsere Herzen gibt? Wenn dieses Herz aus Stahl und aus Stein ersetzt wird durch ein fleischernes Herz. Es war ja hier auch die Rede in 2. Korinther von fleischernen Tafeln. Unsere Herzen. Was geschieht dann? Was ist die Konsequenz? Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 11 an. Hesekiel Kapitel 11 und in Vers 19. Ich, sagt Gott, will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Nun können wir auch gleich weiterlesen, Vers 20, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Schauen Sie, wenn Gott sein Gesetz in ihr Herz schreibt, nachdem er aus ihrem steinernen Herz ein fleischernes Herz gemacht hat, dann werden sie mehr und mehr auf richtige Weise, dem Geiste nach, die Gebote Gottes halten. Sie werden mehr und mehr verstehen, was es bedeutet, die Gebote zu halten, vielfach auch, was eigentlich die Gebote selbst bedeuten, was die ihnen eigentlich sagen wollen. Wenn wir uns einmal Römer Kapitel 7 anschauen, da wird auch wiederum das Gleiche von Paulus gesagt. Es geht also ganz klar und deutlich darum, dass das Alte Testament nichts anderes lehrt als das Neue Testament und umgekehrt, sondern beide stimmen total hiermit natürlich überein. Denn sowohl das Alte wie auch das Neue Testament sind ja von Gott inspiriert, dem gleichen Gott. Römer 7, Vers 6. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben. Das hatte ich ja erklärt, es geht um die Strafe des Gesetzes. Wir sind nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes, weil wir Vergebung erlangt haben, aufgrund der Gnade Gottes. Wir sind also vom Gesetz frei geworden, ihm abgestorben, das uns gefangen hielt. Natürlich, wir waren unter der Strafe des Gesetzes, der Todesstrafe. Sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Wir sind Sklaven unter dem neuen Bund und wir dienen dem neuen, dem Geiste nach. Wie ist das zu verstehen? Nun, wir müssen begreifen, dass Christus kam, aus vielen Gründen kam. Natürlich kam er, um für uns zu sterben, um für uns die Sünde im Fleisch zu überwinden, um dadurch zu einem herrlichen und tadeligen Opfer zu werden, der uns Vergebung der Sünde geben kann. Er kam, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, wie wir lesen. Er kam aber auch aus folgendem Grund. In Jesaja Kapitel 42 und Vers 21. Jesaja 42 und Vers 21. Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen, dass er sein Gesetz herrlich und groß mache. Christus kam, um das Gesetz herrlich und groß zu machen, und das hatte mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun. Gott wollte nämlich, dass man das Gesetz in gerechter, in richtiger Weise hält. Nachdem man verstanden hat, was es bedeutet. Und so wurde das Gesetz herrlich und groß gemacht. Christus hat uns gezeigt, wie das Gesetz zu halten ist. Nicht gemäß des Buchstabens, sondern gemäß des Geistes. Denn schauen Sie, wenn man das Gesetz auf richtige Weise hält, dieses geistliche Gesetz, nachdem wir die Großartigkeit, die Herrlichkeit des Gesetzes anerkannt haben, in unsere Herzen geschrieben haben, dann werden wir nicht nur den Buchstaben des Gesetzes befolgen, wir werden den Geist des Gesetzes befolgen. Was bedeutet dies? Matthäus Kapitel 5, die Verse 21 und 22. Zum Beispiel. Matthäus Kapitel 5, die Verse 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Das ist der Buchstabe. Du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch, schauen Sie, Christus spricht hier mit Autorität. Christus war der Gott des Alten Testamentes. Christus war derjenige, der im Alten Testament die 10 Gebote vom Berge Sinai den Israeliten verkündigt hat. Unter anderem das Gebot, du sollst nicht töten. Aber das Endziel des Gesetzes war nicht nur der Buchstabe, sondern es ging letztlich um die geistliche Dimension, die geistliche Motivation. Nun, Gott wusste natürlich, im Alten Testament, da er den Menschen den Heiligen Geist nicht gegeben hatte, konnten die allenfalls den Buchstaben halten und selbst das haben sie nicht getan. Und darauf werden wir noch eingehen. Aber es geht natürlich um diejenigen, die im neuen Bund sein werden, die unter den Bedingungen des neuen Bundes leben sollen. Die müssen bereits hinausgehen über den Buchstaben, nicht den Buchstaben brechen, darum geht es nicht. Aber darüber hinausgehen. Natürlich sagt Christus nicht hier, okay, ihr könnt jetzt ohne weiteres anfangen zu töten. Nein, er sagt, nein, es geht noch um viel mehr. Er sagt hier, ich aber sage euch, wenn man seinem Bruder zürnt. Und einige übersetzen hier und ergänzen hier ohne Grund. Ich meine, es ist schon durchaus manchmal richtig, dass man zürnt mit jemandem, wenn der absolut falsch lebt und uns dadurch auch Schaden zufügt. Da kann man schon dem mal einige nette, liebe Worte sagen. Aber es geht hier ohne Grund, aus falschen Motiven heraus. Wenn man seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du nah, und es heißt eigentlich hier, du gottloser Nase, also mit anderen Worten, du bist jemand, der von Gott verlassen ist. Und sagen wir mal, es ist ein Bruder in der Gemeinde, der ist des höllischen Feuers schuldig. Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht beginnt, seinen Bruder, seine Schwester in der Gemeinde, in der Kirche zu verurteilen, zu verdammen. Einer ist der Gesetzgeber und der Richter. Wie Jakobus sagt, wer aber bist du, dass du deinen Bruder verurteilst? Aber schauen Sie, wie das Gesetz nach wie vor seine Bedeutung hat, dem Buchstaben nach, aber es geht darüber hinaus. Er spricht hier die Motivation an, denn wenn man schon diesen Hass gegenüber seinem Bruder hat oder seiner Schwester hat, oder auch anderen Menschen, allen Menschen gegenüber hat, dann wird der Hass letztendlich zum Totschlag, zum Mord führen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Man muss also diesen Hass in seinem Herzen herausreißen. Der darf da nicht irgendwo beständig sein. Ein weiteres Beispiel, wie das Gesetz über den Buchstaben hinausgeht und die geistliche Dimension anspricht, finden wir natürlich in Matthäus Kapitel 5, und Vers 27, und das geht um den Ehebruch. Und wir hatten ja bereits schon eben davon gelesen, dass man das Gebot des Ehebruchs auf die Tafeln seines Herzens schreiben muss. Aber auch da, es geht nicht nur um den Buchstaben. Denn, was sagt Christus hier? Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Das war auch wiederum eins der 10 Gebote. Ich aber sage euch, ja, du kannst jetzt ruhig Ehe brechen, denn das Gesetz ist ja abgeschafft und es gibt ja keine Vorschriften mehr, keine Regeln. Ist ja alles jetzt in deinem Herzen. Nein, nein, schauen Sie, was in unserem Herzen ist. Zunächst einmal ist dieses Gebot in unserem Herzen, aber eben noch mehr sollte es sein. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. Es geht hier um Ehebruch. Also darum sagen wir mal, eine Frau ist verheiratet mit einem anderen Mann und sie wollen jetzt da jetzt Ehebruch mit der Frau betreiben. Oder sie sind verheiratet und wollen jetzt Ehebruch mit einer verheirateten oder unverheirateten Frau betreiben. Es geht um ihre Motivation. Wer also eine Frau ansieht, sie zu begehren, also der will jetzt hier diesen sexuellen Kontakt haben mit der Frau, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Schauen Sie. Christus sagt, weil die Motivation ist ja schon da. Und wenn sich die Gelegenheit herauskristallisieren würde, würde man dann auch dieser Motivation Folge leisten. Es geht also, wie gesagt, darum, dass man nicht nur in diesem Falle dem Buchstaben nach das Gesetz hält, das Gesetz besteht nach wie vor, sondern sogar darüber hinausgehen muss. Und Christus spricht hier mit Autorität. Er ist unser Meister, unser Herr, dem wir gehorchen müssen. Das ist eine Art und Weise, wie man das Gesetz nicht dem Buchstaben alleine halten muss, sondern sogar darüber hinausgehend, sogar auch dem Geiste nach. Aber auch die Umkehrung ist möglich. Die Umkehrung, die uns zum Beispiel sagt, okay, dem Buchstaben nach mag man das so lesen, aber das ist damit gar nicht gemeint. Wir müssen jetzt eine Vorschrift, die besteht, die so geschrieben steht, die man so verstehen kann, und die Pharisäer haben da eine gewisse Geschichte, dass sie immer alles total falsch verstanden haben, die muss man ihrem geistlichen Sinngehalt nach überprüfen. Was ist damit gemeint? Es geht jetzt nicht um den Buchstaben, es geht um den geistlichen Sinngehalt. Und da finden wir eine sehr interessante Stelle in Matthäus 12. Es geht hier um den Sabbat. Wir haben die auch in unserer kostenlosen Broschüre über den wöchentlichen Sabbat behandelt. Ich möchte hier diese Stelle in Matthäus 12 einmal aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Da wird nämlich etwas gesagt, was sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Matthäus Kapitel 12 und lesen wir angefangen in Vers 1. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Und als aber die Pharisäer es sahen, da sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist. Nun, wer sagte das? Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die hatten jetzt gewisses Verständnis, wie sie meinten, vom Gesetz. Und sie haben gesagt, also das ist am Sabbat nicht erlaubt. Haben sich da vielleicht eine Vorschrift herausgesucht aus dem Alten Testament, die das vielleicht andeuten könnte, ihrer Meinung nach. Und haben so den Menschen das gelehrt. Sie haben zum Beispiel die Vorschrift gesagt, man soll am Sabbat nicht ernten und säen. Nun, es geht hier weder um Ernten noch um Säen, aber sie haben das eben so dann gelehrt. Aber schauen Sie, was hier weiter gesagt wird. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Schauen Sie, wir müssen das begreifen. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Er hatte den Heiligen Geist in sich. Er lebte bereits unter den Bedingungen des neuen Bundes, wie auch wir dies heute tun. Nun, Christus war noch nicht gestorben, aber David wusste, er hatte die absolute felsenfeste, totale Überzeugung, den Glauben, dass Christus kommen würde, als ein Mensch kommen würde, um für ihn zu sterben. So dass wir auch heute die gleiche feste Überzeugung haben müssen, dass Christus für uns gestorben ist, um für uns zu sterben. David blickte auf die Zukunft, wir blicken auf die Vergangenheit, das Faktum bleibt bestehen, Christus, der Gott des Alten Testamentes, kam, wurde zu einem Menschen, überwand die Sünde im Fleisch und ist für uns gestorben. Und ich möchte auch dies gleich noch einmal betonen hier, denn wir nähern uns ja der Osterzeit, wo die Menschen Ostern halten und wo die Menschen sagen, dass sie Ostern halten zum Gedenken an Jesus Christus, an seine Kreuzigung und an seiner Auferstehung. Und sie sagen, dass Christus an einem Karfreitag gestorben ist, an einem Ostersonntag auferstanden ist. Nun, wenn das der Fall ist, dann hat Christus das einzige Zeichen, das er den ungläubigen Pharisäern gab, dass er der Messias war, nicht erfüllt. Denn Christus hat deutlich gesagt, ich werde für 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe sein. Wie der Jona für 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch dieses Meerungeheuers, einige sagen Wal, gewesen ist. Sie können nicht von Karfreitag auf Ostersonntag 3 Tage und 3 Nächte in diese Zeitspanne hinein katapultieren. Das klappt einfach nicht. Also Christus kann keineswegs an einem Freitag gekreuzigt und an einem Sonntag auferstanden sein und ist er laut Bibel auch gar nicht. Wie wir in unserer Broschüre, unserer kostenlosen Broschüre über Jesus Christus, ein großes Geheimnis, deutlich machen, wurde Christus in der Tat an einem Mittwoch gekreuzigt. Und der Donnerstag, der also Mittwoch Sonnenuntergang begann, war der erste Tag der ungesäuerten Brote, ein heiliger, jährlicher Sabbat. Johannes sagt, dies war ein großer Sabbat. Es geht hier nicht um den Freitag. Es geht um den ersten Tag der ungesäuerten Brote. Christus starb in dieser Woche an einem Mittwoch und wurde, bevor noch der erste Tag der ungesäuerten Brote begann, ins Grab gelegt und war dann für 3 Tage und 3 Nächte im Grabe und war dann natürlich 3 Tage und 3 Nächte später, wurde er auferweckt. Wenn er also kurz vor Sonnenuntergang ins Grab gelegt wurde, muss er kurz vor Sonnenuntergang 3 Tage und 3 Nächte später auferweckt worden sein. Und das ist genau der Fall. Er ist keineswegs an einem Sonntagmorgen auferweckt worden, sondern an einem Samstag, zu Ende des Samstags, zu der Zeit kurz vor Sonnenuntergang. Damit hat er das einzige Zeichen, das er den Pharisäern gab, dass er der Messias war, erfüllt. Und schauen Sie, Christus war der Gott des Alten Testamentes. Er hat immer schon existiert. Er war immer schon der Sohn Gottes. Gott war immer schon der Vater. Gott hat immer schon aus 2 Personen bestanden. Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn. Schauen Sie, der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, die sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausgeht. Und wenn Sie ein wahrer Christ sind, dann lebt sowohl der Vater als auch der Sohn durch den Geist des Vaters und den Geist des Sohnes in Ihnen. Diejenigen, die an die Dreieinigkeit glauben, vielleicht gutgläubig daran glauben, weil sie sich das so nicht so überlegt haben, verstehen aber nicht, dass der Heilige Geist keine Person ist. Es ist der Vater und der Sohn. Und ich will Ihnen noch etwas sagen. Als Christus starb, als er dann für 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe lag, gab es nur noch eine lebendige Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie, und das war der Vater. Jesus Christus war tot. Er hat nicht weiter gelebt. Einige sagen ja, der hat weiter gelebt, ist dann irgendwie zu den Geistern im Gefängnis da, in die Hölle gegangen während dieser Zeit und so weiter und so fort. Nein, Christus war tot. Und einige haben mir auch jetzt die Frage gestellt, ja, wie sieht das jetzt aus mit seiner Bemerkung dem Schächer am Kreuz gegenüber? Ich sage dir, noch heute wirst du im Paradiese sein. Das hat er keineswegs gesagt. Auch dies wird in unserer Broschüre über Jesus Christus klar und deutlich erklärt. Dem Griechischen nach sollte es heißen, ich sage dir heute, Doppelpunkt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Er hat nicht gesagt, ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradiese sein, denn selbst Christus war nicht im Paradies am Tag, als er starb. Schauen Sie. Und das Paradies, nebenbei gesagt, bezieht sich hier nicht auf den Himmel. Es bezieht sich auf die Zeit, wenn das Reich Gottes hier auf Erden errichtet ist und wenn das heilige Jerusalem aus dem Himmel auf die neue Erde kommt. Und da wird nämlich das Paradies sein, wenn es hier auf Erden, auf der neuen Erde, die erschaffen werden wird, etabliert sein wird. Alles dies sind solche Missverständnisse, die die Menschen so glauben, weil sie nicht sich mit den Kriterien, den Fakten, wie sie in der Bibel beschrieben stehen, auseinandersetzen. Vielleicht auch nicht irgendwie Lust und Liebe haben, es zu tun, meinen da die Priester, die Prediger, die Pfarrer, die ihnen das so von der Kanzel verkündigen, die müssen ja wissen, worum es geht, die haben ja studiert. Wissen Sie, ich schweife ein wenig ab, aber ich möchte das doch einmal deutlich machen hier. Ich habe vor vielen Jahren einmal mit einem katholischen Priester gesprochen, über gewisse Dinge, würde ich heute nicht mehr unbedingt tun, habe ich damals getan, und habe ihn dann gefragt, so einiges über die Bibel. Und da hat er mir erklärt, ich habe die Bibel noch nie gelesen. Das war ein katholischer Geistlicher. Ich sage, wie? Wieso haben Sie die Bibel nie gelesen? Sie haben doch Theologie studiert. Sie haben doch den Abschluss gemacht in Theologie. Ja, sagte er, aber ich bräuchte die Bibel nicht lesen, weil wir haben diese Kurse gehabt über Kirchenväter, über Geschichte, was weiß ich. Es war kein Kurs, der darauf bestand, dass ich die Bibel las. Sodass ich also dann graduiert habe, habe den Rang eines Theologen erhalten, wurde zu einem Priester ordiniert in der katholischen Kirche, habe dann von der Kanzel gepredigt. Er sagte mir, ich habe jetzt erst angefangen, die Bibel zu lesen. Also ich habe gedacht, ich stehe im Wald, als ich das hörte. Also glauben Sie nicht, nur weil jemand von der Kanzel Ihnen irgendwas da verkündigt, dass der dann auch genau weiß, was in der Bibel steht, oder dass er daran glaubt, die meisten Menschen heute auch die Priester sind, die Geistliche sind. Die glauben ja nicht unbedingt, dass das, was die Bibel sagt, richtig ist. Meinen Sie, die glauben wirklich, dass Gott Adam und Eva erschaffen hat? Ach, das ist doch eine Evolution gewesen. Okay, wir glauben dann halt an die theologische Evolution. Also Gott hat das alles dann geleitet und gelenkt. Aber was da so geschrieben steht im Alten Testament, das kann man ja wörtlich nicht nehmen. Mir hat damals mal, als ich als kleiner Junge da im Theologieunterricht war, ein evangelischer Pfarrer gesagt, denn ich wurde ja in der evangelischen Kirche groß, dass die Flut gar nicht stattgefunden hat. Das ist alles eine Idee nur, die so halt damals von den Menschen so erfunden wurde. Das einzig Wichtige an dieser Geschichte ist, dass Gott bereut hat. So wurde es mir damals mitgeteilt. Na, ich war noch ein junger Mensch, aber da habe ich immer gleich schon gedacht, nee, das also irgendwo, das akzeptiere ich nicht. Also wie gesagt, glauben Sie nicht unbedingt dem, was Sie von anderen so hören. Glauben Sie dem, was Sie in der Bibel bestätigt finden. Und die Pharisäer, die hatten auch total falsche Ideen. Und messianische Juden heute haben auch total falsche Ideen. Und natürlich die traditionelle Christenheit hat absolut total falsche Ideen. Und deswegen haben wir die Verwirrung, die wir heute haben. Weil keiner so richtig glaubt, was in Gottes Wort steht. Und weil natürlich nicht allzu viele den Heiligen Geist in sich haben, der ihnen das Verständnis geben könnte, was mit diesen Stellen gemeint ist. Und die Pharisäer, die natürlich auch den Heiligen Geist nicht hatten, die missverstanden auch viele Dinge aus dem Alten Testament. Und so kam jetzt Christus, um ihnen zu erklären, was hier gesagt wurde. Und der David, wie ich sagte, der hatte den Heiligen Geist. Und der verstand die Motivation, was mit gewissen Stellen gemeint war. Und deswegen hat er getan, was hier beschrieben steht. Matthäus Kapitel 12, angefangen hier jetzt in Vers 3. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, dem Buchstaben nach, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Aber schauen Sie, diese Vorschrift, dass die Schaubrote nur von den Priestern gegessen werden durften, waren nicht gedacht für eine Situation wie hier, der David sie hatte, wo sie hungerten und wo sie essen mussten. Schauen Sie, das war nicht der Sinn dieses Gesetzes. Aber wenn man den Heiligen Geist nicht hat und das Verständnis, dann würde man, wie die Pharisäer es auch taten, sagen, ja, also das ist natürlich, der David hat hier gesündigt, indem er das getan hat. Und Christus sagte, nein, er war schuldlos. Denn das war nicht der Sinn des Gesetzes. Schauen Sie, hier wird der Geist des Gesetzes in Anwendung gebracht und der Buchstabe des Gesetzes auf diese Weise erklärt. Er fährt sogar fort, ein weiteres Beispiel noch zu geben. Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Nun, wie ist das zu verstehen? Entheiligen in dem Sinne, wie die Pharisäer es sahen. Die Priester haben natürlich jetzt nicht den Sabbat gebrochen, in keinster Weise, aber sie verstanden natürlich, dass das Gebot, du sollst nicht arbeiten, nicht für Priester galt, die religiöse Funktionen am Sabbat ausführten. Wenn ich zum Beispiel am Sabbat eine Predigt gebe, das kann ganz schön Arbeit sein, die vorzubereiten, darüber zu beten, zu meditieren, Gott zu bitten, dass er einen inspiriert, die richtigen Worte zu finden, wie ich auch heute, wo ich diese Predigt aufnehme, vorher bereits zu Gott gebetet habe, und ich tue das immer, dass Gott mich inspirieren möge, die Dinge richtig Ihnen darzulegen. Ich habe zwar noch hier Notizen, natürlich Bibelstellen und so weiter, aber vieles, was ich sage, das steht dann nicht in meinen Notizen. Mit anderen Worten, ich bitte um Inspiration. Aber alles das ist Arbeit, wenn man das so sehen will. Aber es ist nicht die von Gott verbotene Arbeit, die man am Sabbat nicht tun kann. Wenn zum Beispiel jemand für eine längere Zeit auf der Straße ist, weil er zu unseren Versammlungen kommt, entweder übers Auto oder nicht unbedingt mit Flugzeug, da wüsste ich jetzt nicht allzu viel, die das tun, aber sagen wir mal mit dem Zug. Okay, die Pharisäer würden sagen, ja, das geht nicht, das ist der Sabbatweg, den muss man hier einhalten. Man kann nur so 10 Minuten allenfalls auf der Straße sein. Schauen Sie, das sind rituale Dinge. Ich meine, der Sabbatweg, der findet sich ja in der Bibel noch nicht einmal so definiert. Es wird eine Erwähnung, findet das statt, aber nicht, dass man das so auf die Weise halten muss und heute schon mal gar nicht. Schauen Sie, es geht darum, dass man zur Versammlung kommen soll, wenn man kann. Und wenn man da sogar mehrere Stunden auf der Straße ist, dann ist das keine Sünde, dies zu tun. Ich habe Erzählungen gehört in Afrika, wo Menschen 2-3 Tage lang auf einer Reise waren, um zur Sabbatversammlung zu kommen. Und die hatten keine Autos, die sind zu Fuß und mussten dann einen Fluss überqueren, durchs Wasser. Ich meine, das war eine Zielgerichtetheit. Heute ist es so, dass manche, die vielleicht 15 Minuten weg sind von der Versammlung, meinen, sie könnten nicht zur Versammlung kommen, weil das ist irgendwo zu umständlich und man ist vielleicht zu müde und man möchte nicht, man hat so nicht Lust. Na gut, ich meine, ich weiß nicht, wie Gott das sieht, aber ich persönlich denke nicht, dass Gott das sehr positiv auffassen würde. Nein, das sind nicht die Gründe, weswegen diese Gesetze mit den Schaubroten und mit dem Sabbat, dass man nicht am Sabbat arbeiten soll, gegeben wurden. Christus hat immer und immer wieder gezeigt, dass die Menschen damals falsch gelehrt worden sind von den Pharisäern, weil die dem Buchstaben des Gesetzes in Anführungszeichen gefolgt sind. Und es war noch nicht mal das Gesetz Gottes in vielen Fällen, das war ihre eigene Interpretation. Und haben nie den geistlichen Gehalt gesehen. Christus hat zum Beispiel am Sabbat geheilt. Nun, das war nicht sein Beruf, er war ja nicht als von Beruf her Arzt, aber er hat am Sabbat geheilt. Wie auch wir, Prediger in Gottes Kirche, vielfach am Sabbat Menschen einsalben und Gott bitten, Menschen zu heilen. Nun, die Pharisäer, die kamen, ja, das sollt ihr heute nicht tun. 6 Tage lang sollt ihr arbeiten, am 7. Tage sollt ihr ruhen, also kommt nicht zu Christus am 7. Tag hier, um jetzt geheilt zu werden. Und wie hat Christus die angefahren, hat denen gesagt, hört mal, diese Frau zum Beispiel, die ist viele, viele Jahre hindurch von Satan geplagt worden. Das ist heute der Tag, an dem sie Freiheit erlangt von dieser geistlichen Plage und ihr seid wiederum diejenigen, die die Schuldlosen verurteilen. Das sagt er hier auch, zurückkehren zu Matthäus Kapitel 12. Er sagt hier, ich sage euch hier in Vers 6, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber erkannt hättet, aber das haben sie eben nicht erkannt, weil sie auch den Heiligen Geist nicht hatten, weil sie auch eine Einstellung hatten, die dem nicht entsprach. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, was das mit diesen Schlachtopfern auf sich hatte. So würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Das ist sehr richtig übersetzt hier in der Elberfelder Bibel. Des Menschen Sohn ist Herr des Sabbats. Er ist der Herr des Sabbats. Der Sabbat ist der Tag des Herrn. Viele meinen, der Sonntag sei der Tag des Herrn. Nirgendwo sagt die Bibel, dass der Sonntag der Tag des Herrn sei. Nirgendwo wird das gesagt. Hin und wieder wird vom Tag des Herrn gesprochen in der Bibel. Es bezieht sich auf eine prophetische Zeitspanne von vielleicht einem Jahr vor der Wiederkunft Christi. Zumindest ist das die Zeitspanne, die so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Das ist mit dem Tag des Herrn gemeint. Wenn es heißt, Johannes, der war am Tag des Herrn in einer Vision oder im Geiste und ist dann im Geiste dann in einer Vision in den Tempel oder vielmehr, ja, in den Tempel im Himmel versetzt worden. Es geht nicht um den Sonntag. Das ist totaler Blödsinn. Es geht darum, dass er jetzt für eine Zeitspanne von ungefähr einem Jahr sehen konnte, was geschehen würde, bevor Christus zurückkommt. Hier wird definiert, wenn man das so sagen will, was der Tag des Herrn ist. Es ist der Sabbat. Es war immer schon der Sabbat. Es ist nach wie vor der Sabbat. Und es wird auch der Sabbat bleiben. Die Idee, dass der Sonntag den Sabbat abgeschafft habe, ergibt sich nicht aus der Bibel. Und die einzige Argumentation, die man hat, ist, ja, nun, Christus am Sonntag auferstanden. Auch das ist verkehrt. Selbst wenn er auferstanden wäre, würde das nicht bedeuten, dass jetzt der Sabbat abgeschafft sei. Aber Christus ist ja noch nicht einmal am Sonntag auferstanden, wie ich Ihnen ja schon eben gesagt habe. Und wenn Sie das nachprüfen wollen, dann lesen Sie unsere Broschüre über Jesus Christus, ein großes Geheimnis, wenn Sie wirklich die Wahrheit wissen wollen. Also keinerlei Argumentation besteht, keinerlei Rechtfertigung besteht, den Sonntag zu halten, den Sabbat abzuschaffen. Einige sagen ja, der Sonntag war der 8. Tag der Woche. Der 8. Tag der Woche? Die Woche hat 7 Tage, keine 8 Tage. Also alles das ist Unsinn. Alles das ist Unsinn. Aber schauen Sie, der Sonntag ist eingeführt worden ins rationale Christentum, weil man die Heiden, die den Sonntag bereits hielten, zu Ehren von Sonnengöttern in seine Gemeinschaft bringen wollte. Und hat man dann auf den Sonntag so einen christlichen Mantel gehängt, sodass auf einmal sich das alles so gut anhörte. Und dann hat man dann so merkwürdige Ideen da aus der Bibel herauskristallisiert und gesagt, ja, nun gut, das ist der Tag der Sonne und Christus ist ja auch, wird ja auch einmal so als eine Sonne beschrieben oder mit einer Sonne verglichen. Und dann wurde auf einmal so diese Idee fabriziert, so im Nachhinein fabriziert. Man wollte jetzt eine Rechtfertigung haben, warum man jetzt den Sonntag auf einmal hielt. Vielfach war es natürlich auch Antisemitismus. Viele der Katholiken, die waren ja keineswegs auf die Juden sehr gut zu sprechen. Das muss man begreifen. Man muss begreifen, dass die Bibel nirgendwo die Einhaltung des Sonntags lehrt. Die Bibel lehrt nirgendwo die Einhaltung von Ostern. Sie lehrt nirgendwo die Einhaltung von Weihnachten. Gott verbietet dies. Gott verbietet es. Gott gebietet die Einhaltung des Sabbats. Gott gebietet die Einhaltung von jährlichen Feiertagen. Aber auch im geistlichen Sinne. Es geht nicht mehr darum, zum Beispiel beim Laubhüttenfest. Einige, die meinen, wir müssen sich nach wie vor so Laubhütten bauen und dann so in Laubhütten wohnen. Darum geht es nicht. Es geht wiederum um die geistliche Dimension. Was besagten die Laubhütten? Das haben wir in unseren Laubhüttenfestversammlungen immer und immer wieder deutlich gemacht. Es waren zeitweilige Unterkünfte. Das war damit gemeint. Das ist heute damit gemeint. Das ist die geistliche Anwendung dieser Dinge. Und so leben wir heute, wenn wir uns am Laubhüttenfest versammeln, in Hotels. Aber schauen Sie, wie man das falsch verstehen und interpretieren kann, wenn man den Geist Gottes nicht hat, der einem zeigt, wie man diese Dinge zu halten hat. Und natürlich, wenn einer den Geist Gottes nicht hat, der meint dann, er wüsste es besser. Und müsste andere belehren, müsste die Kirche Gottes, die seit 50, 60, 70 Jahren dies alles schon lehrt, belehren. Es ist die Kirche Gottes, die zunächst einmal deutlich gemacht hat, dass die heiligen Festtage heute noch zu halten sind. Und da kamen dann andere hinterher und haben das dann auch akzeptiert, haben dann aber ihre eigenen Ideen hinein da katapultiert. Die Pharisäer, die waren erbarmungslos. Die waren nicht barmherzig. Die haben die Unschuldigen verurteilt. Die Unschuldigen, die sagen wir mal heute, wenn sie von vielen Gegenden kommen, um am Sabbat sich zu versammeln, dann sich nachher zusammen in ein Restaurant setzen, um noch weitere Gemeinschaft zu haben. Da kommen einige daher mit dieser pharisäischen Haltung. Oh, das darf man aber am Sabbat nicht. Wo steht das geschrieben? Schauen Sie, es ist die gleiche Haltung, die hier die Pharisäer an den Tag legten, als sie die unschuldigen Jünger verurteilten, weil die nämlich hungrig waren und sich Ähren aus diesen Kornfeldern herausgerauft haben, um die zu essen. Wenn wir die Vorschriften dem Geiste nach halten, dann werden wir über den Buchstaben hinausgehen in gewissen Situationen. Nicht nur die Tat nicht ausüben, sondern auch die Motivation, die zur Tat führen würde, bekämpfen. Und wir werden in anderen Situationen scheinbar den Buchstaben verletzen, weil wir eben nicht auf den Buchstaben blicken, sondern auf den Geist, was mit dieser Aussage gemeint ist. Aber schauen Sie, das bedeutet jetzt nicht, dass alles weggewischt ist vom Tisch und dass jetzt von daher, wenn das Gesetz Gottes in unserem Herzen geschrieben ist, es da keine Vorschriften mehr gibt und dass man automatisch sowieso das Richtige tun wird. Ich werde Ihnen in der nächsten Predigt zeigen, dass das keineswegs der Fall ist, dass wir keineswegs automatisch das Richtige tun werden, selbst wenn das Gesetz in unseren Herzen geschrieben steht. Da gehört noch mehr dazu. Und das werden wir uns anschauen müssen. Aber jetzt kehren wir zurück einmal zu Jesaja Kapitel 51. Jesaja 51 und Vers 7, da wird nämlich etwas mehr noch gesagt. Wir hatten ja eben gelesen, dass Christus kam, um aufgrund der Gerechtigkeit Gottes das Gesetz herrlich und groß zu machen. Jesaja 51 und Vers 7. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Schauen Sie, wenn das Gesetz in unseren Herzen ist, dann werden wir Gerechtigkeit kennen. Denn was ist Gerechtigkeit? Alle Gebote Gottes sind gerecht und Gerechtigkeit. Und wenn das wirklich dann der Fall ist, dann werden wir auch die richtigen Prioritäten haben. Dann werden wir uns auch nicht vor Menschen fürchten, die daherkommen und sagen, ja, aber ihr braucht das doch nicht mehr zu tun. Oder ihr könnt hier zum Beispiel am Sabbat gewisse Dinge tun, die man dem Geiste nach nicht tun soll. Man soll nicht arbeiten am Sabbat. Und das muss man ganz konsequent einhalten. Von Notlagen abgesehen, auch das ist wichtig zu begreifen, von Notlagen abgesehen mit dem Ochsen, der in die Grube gefallen ist. Aber es geht nicht darum, dass man den Ochsen am Freitag in die Grube schmeißt, damit man ihn dann am Samstag wieder herausholen kann. Es geht um wahre Notsituationen. Aber er sagt, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist, fürchtet nicht die Schmähung der Menschen. Erschreckt nicht vor ihren hohen Reden. Ich habe das hier aus der Elberfelder Bibel zitiert, aber in der Lutherbibel steht es auch ähnlich. Erschreckt nicht vor ihren hohen Reden, wenn die euch verhöhnen, verhohnepiepeln, wie ich einmal gesagt habe und wie einige von ihnen mir dann geschrieben haben, das Wort gibt's wirklich. Da soll man nicht vorerschrecken, da soll man nicht irgendwo dies als Basis nehmen, als Fundament, um zu sagen, okay, dann mache ich das lieber da mal nicht, denn ich würde jetzt meinen Ehepartner vielleicht irgendwie nicht zu Gefallen leben oder meinem Arbeitgeber nicht. Und einige haben ganz konsequent das Richtige getan und haben zunächst einmal ihren Job verloren. Nun, Gott wird ihnen einen anderen Job geben. Schauen Sie, wenn Sie von Gott berufen sind, dann müssen Sie begreifen, dass nichts in Ihrem Leben geschieht, wovon Gott nichts weiß und was Gott nicht ausdrücklich zulässt, zu Ihrem Besten. Manchmal mag das nicht so aussehen, wie was, ich verliere meine Arbeit jetzt wegen des Sabbats, das soll zu meinem Besten sein. Gott hat seinen Plan mit Ihnen. Gott weiß, was er Ihnen zumuten kann. Gott prüft Sie, er prüft uns alle. Aber es ist keine Prüfung über uns gekommen und wird auch keine kommen, die zu schwer wäre für uns, dass wir sie nicht ertragen könnten. Und Gott wird auch einen Ausweg zeigen, in jedem Fall, sodass wir eine solche Prüfung nicht nur ertragen, sondern auch bestehen können. Das muss man auch verstehen. Aber schauen wir uns Psalm 37 an. Ich gehe jetzt zu der Lutherbibel zurück. Aber wenn das Gesetz in unseren Herzen geschrieben steht, dann werden wir auch Gerechtigkeit kennen. Und dann werden wir auch wissen, was wir tun müssen. Nicht automatisch, wir werden aber wissen, was wir tun müssen. Und dann brauchen wir natürlich die Hilfe und Kraft Gottes, das auch zu tun. Psalm 37. Und Vers 31. Psalm 37 und Vers 31. Ich habe so viel in der Vergangenheit gehört von Menschen, die einmal die Wahrheit kannten, oder zumindest schien es so, und die dann anfingen, uns diese Dinge zu erzählen, wie ja, man braucht also das Gesetz nicht mehr zu halten, weil das ist jetzt in unseren Herzen geschrieben. Und dann haben wir, die wir nach wie vor das Gesetz in unserem Herzen hatten und Gerechtigkeit kannten, darauf geantwortet und Folgendes gesagt. Schauen Sie, wir sind hier alle noch Kinder, die wir hier heranwachsen. Und wie ein Kind natürlich durch Erfahrung lernen kann, das ist richtig, wenn Sie ein kleines Kind haben. Aber Sie würden ja diesem Kind nicht gestatten, seine Hand auf einen feurigen Ofen zu legen, einen feurigen Herd, und sich da sehr stark zu verbrennen. Sie würden ihm sagen, nein, tue das nicht. Die Vorschrift ist, tue es nicht. Und das ist heute auch so. Gott sagt uns ja genau, was wir zu tun haben, gibt uns dann auch das Verständnis, wie wir es tun können, was damit gemeint ist, um uns vor Schaden zu bewahren. Schauen Sie, das Gesetz ist ja zu unserem Besten gegeben. Nicht, damit es uns schadet, sondern damit es uns nützt und damit es uns hilft. Psalm 37 und Vers 31. Es geht hier um einen gerechten Menschen. Da heißt es, das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen. Und weil das so ist, heißt es hier, seine Tritte gleiten nicht. Das ist, was David sagt. Das Gesetz seines Gottes ist im Herzen des Gerechten. Er sagt auch im Psalm 119. Bedeutet dies, alle Gebote, alle Vorschriften, alle Regeln sind abgeschafft, weil das Gesetz Gottes in seinem Herzen ist? Psalm 119, lesen wir Vers 23. Psalm 119 und Vers 23. Fürsten sitzen da und reden wider mich, reden gegen mich. Aber dein Knecht, und es ist David wiederum, der das schreibt, aber dein Knecht sinnt nach über deine Gebote. Aber er hat gerade gesagt, das Gesetz ist in seinem Herzen. Aber er sinnt nach über die Gebote. Worüber sinnt er nach? Über das, was geschrieben steht. Und er sinnt nach, er überlegt sich ja, was ist damit gemeint. Er meditiert darüber. Er sagt nicht, ach ja, die Gebote interessieren mich jetzt heute nicht mehr. Ist ja alles in meinem Herzen. Tue ich sowieso alles richtig automatisch. Nein, er sinnt über die Gebote nach. Über die schriftlichen Regeln. Und wie ich sagte, David war bereits schon ganz klar unter den Bedingungen des neuen Bundes. Er war ein Christ. David war ein Christ. Gab es Christen im Alten Testament? Absolut. Er glaubte an Christus. Er kannte, er wusste über Christus Bescheid. Er wusste, wer Christus war. Er wusste, dass Christus kommen würde, um für ihn persönlich zu sterben, wie er auch für uns, sie und mich persönlich, gestorben ist. Er hat das Gesetz in keinster Weise vergessen. Psalm 119 und Vers 61. Der Gottlosen Stricke umschlingen mich, sagt David hier. Aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Also nicht hat er gesagt, ja, das ist ja weg, brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern. Das genaue Gegenteil. Er vergisst das Gesetz nicht, weil er es immer und immer wieder studiert hat. Und versucht hat, es in seinem Leben zu integrieren. Dass das Gesetz ein Teil seiner selbst wurde. Und zwar dem Geiste nach. Wie ich sagte, wie David ja bereits schon dem Geiste nach, ganz klar, wie es verstanden hat. Wir werden das in der nächsten Predigt sehen, wenn wir die Fortsetzung der heutigen Predigt Ihnen präsentieren. Er hat ganz klar verstanden, dass es Gott nicht darum ging, dass man jetzt Tieropfer bringt. Das war nicht die Absicht. Das war nicht das, was Gott eigentlich wollte. Die Pharisäer haben das nie verstanden. Die Menschen im Alten Testament, die den Geist Gottes nicht hatten, haben das auch nicht verstanden. Aber David, der den Heiligen Geist hatte, verstand es und hat es auch so gelehrt. Die wir sehen werden. Aber er hatte die Gebote, die schriftlich niedergelegten Gebote Gottes, die das Gesetz Gottes definieren und beschreiben, in seinem Herzen. Die Idee ist absolut unsinnig, zu meinen, dass alles das weggewischt worden sei und was da irgendwo so im Herzen war, das war so eine nebulöse, undefinierbare Angelegenheit. In Römer Kapitel 6, da wird uns gezeigt, was in unserem Leben geschehen wird, wenn das Gesetz Gottes in unserem Herzen ist. Römer Kapitel 6 und Vers 17. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, und wir alle waren dies, wir alle lebten der Sünde, aber nun von Herzen, gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Gilt das von uns? Sind wir von Herzen gehorsam geworden der Lehre, der wir ergeben sind? Die ist Teil unseres Ichs geworden, unseres eigenen Selbst? Das sollte der Fall sein. Das muss geschehen. Wir müssen uns absolut total mit dem Gesetz Gottes identifizieren, diesem geistlichen Gesetz, sodass, wenn Versuchung kommt, wenn Verfolgung kommt, wir nicht davon abweichen und sagen, ach ja, das ist ja nicht mehr gültig, das kann ich ja ohne weiteres jetzt ignorieren. Zum Abschluss heute eine Stelle aus der Schlachterbibel vorgelesen in Jeremia, Kapitel 31, und Vers 33. Jeremia 31 und Vers 33. In der nächsten Predigt werde ich dann dieses Thema weiter ausführen und Ihnen zeigen, was die praktischen Konsequenzen sind, wenn das Gesetz Gottes in unsere Herzen geschrieben ist. Sehr wichtig zu verstehen. Aber hier Jeremia 31 und Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. In ihr Innerstes hineinlegen. Auch noch die Menge Übersetzung. In Jeremia 31, Vers 33. Wir leben bereits heute schon unter den Bedingungen des neuen Bundes. Hat Gott in unser Innerstes sein Gesetz gegeben? Oder ist er dabei, es zu tun, wenn sie sich auf dem Weg hin zur Taufe begeben? Sie werden das nicht erfolgreich durchstehen, wenn sie nach wie vor willens sind, Gott nicht zu gehorchen. Das so als Lächerlichkeit abzutun oder das ist ja nicht so wichtig und man kann doch ruhig schon mal. Dann ist das natürlich nicht in ihrem Innersten gepflanzt worden. Jeremia 31 und Vers 33 zum Abschluss aus der Menge-Bibel zitiert. Nein, darin soll der Bund bestehen, den ich mit dem Hause Israel nach dieser Zeit schließen werde, so lautet der Ausspruch des Herrn. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es ihnen ins Herz schreiben. Also nicht nur auf das Herz, sondern ins Herz schreiben. Und will dann ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Schauen Sie, Gott ist unser Gott, wenn sein Herz oder vielmehr sein Gesetz in unserem Herzen ist. Wenn sein Herz mit unserem Herzen im Einklang steht. Denn wenn wir sehen werden, auch Gott wird mit einem Herzen beschrieben, in geistlicher Hinsicht. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder zuschauen, wenn ich Ihnen den zweiten Teil dieser Predigtserie geben werde, um Ihnen zu zeigen, was es bedeutet, wenn das Gesetz Gottes in Ihrem Herzen niedergeschrieben worden ist. Noch einmal vielen Dank, Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.